Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was sind die Christen bloß für Leute? Sind sie nun dankbar und zufrieden mit dem, was da ist? Oder sind sie voller Sehnsucht und Hoffnung auf das, was kommt? Wünschen sie sich mehr? Sie geben Rätsel auf. Sind sie nun Revoluzzer oder sind sie spießige Bewahrer? Wollen sie bewahren oder wollen sie alles anders machen? 3 Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die politischen Parteien in unserem Land weitgehend erklärt. Ihre Programme sind bekannt, sodass alle wissen können, wofür sie stimmen, wenn sie dann ihr Kreuzchen bei einem Kandidaten und einer Liste machen. Zur Not hilft der Wahl-O-Mat, die Positionen abzugleichen. Weniger einfach scheint es, den christlichen Glauben einzuordnen. Und ich finde, der Predigttext für diesen Sonntag heute gibt ein gutes Beispiel dafür. Er wirkt nämlich ziemlich konservativ und bewahrend, möchte Unruhe vermeiden und die Ordnung aufrechterhalten. Und das, obwohl Paulus ihn geschrieben hat. Ausgerechnet Paulus. Paulus verbreitete nämlich sonst eine Lehre, die jede gewohnte Ordnung in Frage stellte. Jetzt aber schreibt er, und ich lese aus dem 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel die Verse 14 bis 24. Wir ermahnen euch aber, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Das sind Abschiedsgrüße, mit denen der Apostel Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Thessaloniki beendet. Und hier fasst er nochmal seine Botschaft in kurzen Worten zusammen, sodass meine Predigt heute nichts anderes tut, als diesen Abschiedsgruß noch einmal nachzubuchstabieren. Ein kleines ABC. Keine Sorge, es wird nicht bis Z gehen heute Morgen. Aber Sie ahnen, dass D, Dankbarkeit, wird eine große Rolle spielen. Fangen wir aber mit A an. Anarcho-Paule. Paulus war mit einer kleinen, aber zu allem entschlossenen Truppe angetreten, um das Ende der herrschenden Verhältnisse anzusagen. Damals war das auch bitter nötig, denn es herrschte ein ausbeuterisches Unrechtsregime. Eine kleine Minderheit bereicherte sich auf Kosten der großen, völlig entrechteten Mehrheit. Der Markt regierte mit einem hocheffizienten System von Sklaverei. Menschen wurden aufgrund ihrer Herkunft je nachdem bevorzugt oder benachteiligt. Diese Willkürherrschaft gefiel sich in der Tyrannei und terrorisierte die Unterworfenen. Das Römische Reich war keine tolerante Multikulti-Gesellschaft, wie sich das manche so schönreden. Gerechtigkeit gab es damals allenfalls für römische Bürger, und das waren die allerwenigsten in diesem Imperium. Die allermeisten hingegen hatten wenig bis gar keine Rechte. Es herrschte auch keine echte Religionsfreiheit. Zwar versuchten die Römer, andere Religionen zu integrieren. Mit der Vorstellung im Kopf, dass es viele Götter gebe, konnten die Römer natürlich die Götter der Unterworfenen in ihre eigene Götterwelt integrieren. Dieses Konzept stößt aber an seine Grenzen, wenn Menschen glauben, dass es sowieso nur einen Gott gibt und wenn die sich weigern, die römischen Götter anzuerkennen. Genauso wie die Idee von einer pluralistischen Gesellschaft an ihre Grenzen stößt, wo Menschen davon überzeugt sind, dass es eine Wahrheit gibt und nicht Wahrheiten. Juden glaubten schon in der Antike, dass nur ein Gott da ist. Und sie hatten unter schweren Kämpfen einen besonderen Status im Römischen Reich erlangt. Sie waren eine Religio licita, eine erlaubte Religion. Beim Kaiserkult mussten sie nicht mitmachen. Im Tempel in Jerusalem stand kein römisches Götzenbild. Und die ersten Christinnen und Christen konnten anfangs auf diesem Ticket mitfahren. Das funktionierte aber nur so lange, bis die Synagogengemeinden die Christen ausgeschlossen haben. Und spätestens danach hatten die Christinnen und Christen im Römischen Reich einen schweren Stand. Denn das, was sie verkündigten, war hochbrisant. Der Kaiser in Rom, hatte Paulus erklärt, denkt bloß noch, dass er Kaiser sei. In Wirklichkeit regiert Jesus Christus. Er ist der wahre König. Und mit dieser Botschaft, mit dieser frohen Botschaft, zog der Apostel Paulus durch die ganze Welt. Frohe Botschaft war damals ein feststehender Begriff. Frohe Botschaft war nämlich immer, wenn ein neuer König ausgerufen wurde. Wann immer ein neuer Herrscher seine Herrschaft antrat, wurde das als Evangelium, als frohe Botschaft angesagt. Und das war unabhängig davon, wie erfreulich dann die Regierung wirklich war. Und die ersten Christen haben ganz bewusst starke Anleihen beim damaligen Herrscherkult gemacht. Jesus ist der Gesalbte und sie nennen ihn Kyrios, Herrscher. Und im Gottesdienst begrüßen die Christen ihren Christus mit den Worten, mit denen sich sonst so gerne der Kaiser begrüßen ließ. Kyrie eleison, neige dich herab, Herr. Dieser Gruß ist in unserer Liturgie zu einer Bitte um Mitleid geworden. Herr, erbarme dich. Die Übersetzung ist auch korrekt, aber diese Bitte hat ihren Ursprung im römischen Kaiserkult. Da gibt es eine Parallele. Und Paulus, der Herold von König Jesus, erklärt nicht bloß den Kaiser für abgesetzt, sondern das ganze System. Mit Jesus ist nicht allein der Mann an der Spitze ausgetauscht, sondern die gesamte Unrechtsordnung ist abgeschafft, beseitigt, veraltet. Der Apostel Paulus erklärt, dass die Herrschaft Roms beendet ist. Und er ruft sogar ein neues Zeitalter aus, einen neuen Äon, eine neue Epoche. Und selbst die elementarsten Kategorien des Zusammenlebens erklärt Paulus für belanglos, für veraltet, für unwichtig. Ist vollkommen irrelevant, erklärt er aus voller Überzeugung, ob jetzt jemand seiner Herkunft nach Grieche ist oder Römer oder Jude. In der Herrschaft Christi zählt auch nicht, ob einer ein Sklave ist oder als freier Mensch lebt, hier auf dieser Welt. Und es ist sogar gleichgültig, ob Mann oder Frau. So, in politischen Kategorien von liberal bis konservativ lassen sich diese Ansichten nicht mal einordnen. Das ist Anarchie. Aber im Predigttext heute Morgen gibt dieser Anarcho-Paule dann doch den betulichen Kirchenvater und fängt an zu ermahnen. Wir ermahnen euch aber, weist die Unordentlichen zurecht. Und so weiter, ich habe es ja gerade eben vorgelesen. Das ist dann zweitens oder B, Balsam für die Bewahrer. Balsam für die Bewahrer. Dankbar atmen alle Besorgten auf. Paulus bleibt letztlich doch ein Moralapostel, der geordnete Verhältnisse will. Weist die Unordentlichen zurecht. Oder die, Moment, wie heißt es jetzt in der revidierten Luther-Übersetzung nach 2017? Da sind es nicht die Unordentlichen, sondern die Nachlässigen, weist die Nachlässigen zurecht. Ich habe mir das auf Griechisch nochmal angeguckt. Ich finde, unordentlich passt da sogar besser. Aber in welchem Sinn meinte Paulus, dass sie unordentlich wären? Unordentlich müssen in Paulus Augen doch wohl diejenigen sein, welche die neue Ordnung Gottes nicht einhalten, die den neuen Geist des neuen Zeitalters nicht so richtig verinnerlicht haben. Am Ende seines Briefs an die Gemeinde in Thessaloniki fasst der Apostel zusammen, wie das Leben nach der neuen Ordnung funktioniert. Das ist nämlich anders als das, was wir kennen. Nach der neuen Ordnung, schreibt Paulus, machen wir die Kleinmütigen nicht fertig. Wir ziehen nicht über sie her, machen uns nicht lustig über die Schwachen und reden nicht mal schlecht über sie, sondern nach der Ordnung Gottes trösten wir die Kleinmütigen. Nach Gottes neuer Ordnung sortieren wir die Schwachen nicht aus, sondern wir tragen sie. So etwas wie eine natürliche Auslese gibt es nach Gottes guter Ordnung nicht. Und alte Redensarten wie "nur die Besten kommen durch" sind wirklich kompletter Blödsinn. Diese Sätze stimmen in der neuen Ordnung Gottes nicht. Denn Gott will nicht die Schwachen aussieben, sondern er will, dass alle sie mittragen. Und das ist gut für uns, denn jeder Mensch hat Schwächen. Nach dem ABC geht es hier um eine C-christliche Ordnung. Und es ist tatsächlich so, dass Paulus hier zu einem Wertesystem ermahnt, das völlig konträr geht zu dem, was wir sonst oft hören. Meine Geduld hat Grenzen, ist auch so eine veraltete Redensart. Denn jetzt lautet die Devise: Seid geduldig gegen jedermann. Begrenzt eure Geduld nicht bloß auf die Leute, die ihr gerne mögt. Was in der alten Ordnung in der vergangenen Epoche scheinbar auf ewig feststand, das gilt nicht mehr. Auch nicht das eherne Gesetz, wie du mir, so ich dir. Wir wissen, so hat das Leben schon früher nicht funktioniert. Und unter Gottes Herrschaft ist es garantiert anders. Wir vergelten nicht Böses mit Bösem. Warum? Weil wir unsere Blickrichtung geändert haben. Wir gucken nicht so sehr zurück auf das, was andere Böses getan haben, sondern wir jagen doch dem Guten nach. Wir wollen Jesus nachfolgen und die Wortwahl von Paulus macht deutlich, dass das eben kein Spaziergang ist. Jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Nein, nur auf den ersten Blick ist Paulus hier der betuliche Bewahrer, denn er ermahnt keineswegs, die schlechte alte Ordnung zu bewahren, sondern er fordert, eine neue Ordnung einzuüben. Ab Vers 16 verlangt der Apostel aber zusehends Dinge, die sich nicht einfach herbeikommandieren lassen. Seid allezeit fröhlich. So funktioniert das nicht. Wahrscheinlich möchten schon alle von sich aus gerne fröhlich sein, weil sich das Leben so sehr viel leichter nehmen lässt. Niemand möchte gern deprimiert sein. Steht doch keiner morgens auf und sagt sich, ja, heute will ich einen richtig doofen Tag erleben und mich schlecht fühlen. Nein, tut keiner. Wir wollen gerne fröhlich sein. Aber liegt es in unserer Macht, fröhlich zu sein? Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, fröhlich und unbeschwert zu sein und können es nicht. Wie die wohl diese Ermahnung lesen? Vielleicht macht sie sie noch bitterer. Genauso die Dankbarkeit, die Dankbarkeit. Wenn mich einer ermahnt, sei dankbar, dann funktioniert das nicht. Da werde ich bockig. Das mag kindisch sein. Aber da ist ja auch eindeutig die Kommunikation in eine Schieflage geraten, denn man ermahnt doch höchstens ein Kind. Sag schön Danke. Erwachsene reden nicht so miteinander. Und der Apostel nimmt sich da schon einiges heraus, indem er Dankbarkeit einfordert. Aber nach längerem Nachdenken ist mir klar geworden, dass Paulus auch hier kein Moralapostel ist. Er fordert keinen Dank ein, weil sich das so gehört, sondern er empfiehlt aus tiefer Überzeugung einen dankbaren Lebensstil. Es muss doch wunderbar sein, wenn man jeden Tag dankbar annehmen kann. Wer dankbar lebt, der weiß sich beschenkt. Und er trägt eine besondere Würde, denn offenbar ist das ja wert, dass er beschenkt wird. Paulus empfiehlt hier eine innere Haltung: Seid dankbar in allen Dingen. Auch das ist wichtig. Er schreibt: Seid dankbar in allen Dingen. Keineswegs sagt er: Seid dankbar für alles, was euch widerfährt. Nein, es ist anders. Mit einer dankbaren Haltung kann ich auch Schweres hinnehmen. Damit ist nicht gemeint, dass ich sofort für die Schwierigkeiten danken muss, die Schmerzen, das Leid. Ich könnte das gar nicht. Aber selbst angesichts der Belastungen muss ich das Gute, mit dem ich beschenkt bin, doch nicht aus den Augen verlieren. Der Apostel Paulus hält daran fest: In Christus ist so viel Gutes, so viel Liebe und so viel Freude und Erfüllung geschenkt, dass das bei weitem alles andere aufwiegt. Und deswegen können sich Christinnen und Christen eine dankbare Haltung zu eigen machen. Auch der Wochenspruch weist darauf hin. Da fordert ein Mensch sich selbst auf. Er fordert sich selbst in seinem Innersten auf: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir merken, das geschieht in so einer Art innerem Dialog. Manchmal haben wir ja mehrere Stimmen in uns, und es gibt Leute, die sprechen in diesem Zusammenhang von einem inneren Team. Da trifft sich dann Detlef Gallaschs inneres Team und überlegt sich: Da könnte sich doch auch mal die Dankbarkeit durchsetzen. In diesem inneren Team soll sich die Dankbarkeit durchsetzen, empfiehlt Paulus, und damit auch die Fröhlichkeit, denn es gibt sehr wohl Grund dafür. Es gibt Grund für Dank und es gibt Grund zur Freude. Und daran möchte der Apostel Paulus so gerne erinnern. Deswegen Punkt E, der fünfte Punkt, Erinnerung. Und das ist heute Morgen auch mein letzter Punkt. Die Buchstaben F bis Z müssen dann später dran kommen. Erinnerung. Hinter all diesen Aufforderungen und Ermahnungen steht die Erinnerung: Gott meint es gut mit uns. Das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Da wäre es viel zu kurz geschlossen zu sagen: Gott will, dass wir dankbar sind. Das klingt so, als wollte ein eitler Chef von seinen Untergebenen Dank einfordern. Hier liegt die Sache aber anders. Gottes Wille in Christus für uns ist: Gott will es so gut machen, dass seine Kinder aus freien Stücken anfangen, ihn zu loben und ihm zu danken. Unser Lob und Dank schmeicheln nicht der Eitelkeit Gottes, sondern sie sind für Gott selbst ein Qualitätsmerkmal seines Werkes. Gottes Ziel ist es, die Schöpfung zu retten und zu erneuern. Und am Lob und an der Dankbarkeit seiner Geschöpfe erkennt er, ob es gelungen ist oder nicht. So, und wer an Jesus Christus glaubt, der nimmt an, dass es Gott gelingt, ja, bereits gelungen ist, die Welt zu retten und neu zu machen. Wer an Jesus Christus glaubt, lebt voller Überzeugung nach dieser neuen Ordnung. Unser Predigttext beschreibt so ein Leben nach neuen Grundsätzen. Und diesen Geist löscht nicht aus, bittet die Heilige Schrift. Tut das nicht als Wunschdenken ab, wenn euch jemand von der Herrschaft Gottes erzählt. Prophetische Rede verachtet nicht. Ich denke, der Apostel schreibt das nicht, weil er Sorge hat, dass die christlichen Gemeinden zu nüchtern und zu rational werden. Er findet bestimmt nicht, dass die Kirche zu wenig spirituell ist. Es mag auch daran liegen, dass die evangelische Landeskirche, wie wir sie kennen, damals noch gar nicht erfunden war. Paulus befürchtet in der Gemeinde in Thessaloniki bestimmt keinen Mangel an außerordentlichen Geisterfahrungen oder an Menschen, die mit prophetischen Reden und Bildern auffallen. Damals war das gang und gäbe. Es gab reichlich davon. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Das beziehe ich beides auf die kommende Herrschaft Gottes. Hört nicht auf, im Geist dieser Herrschaft zu leben. Auch wenn diese Herrschaft völlig anders ist, als wir denken, dass die Welt funktioniert. Die neue Welt Gottes funktioniert anders. Verachtet es nicht, tut es nicht ab, wenn jemand von der neuen Wirklichkeit Gottes erzählt. Denn das ist keine bloße Utopie, sondern es ist eine Wirklichkeit, die jetzt schon in diese Welt hineinstrahlt. Und darum dürfen wir auch vorbehaltlos alles prüfen und das Gute behalten. Prüft alles, das Gute behaltet, denn das Gute ist das, was von Gott kommt. Und wir dürfen es behalten, ohne Sorge, dass uns das jemand wieder nehmen wird. Und weil wir alles prüfen können, Gott gibt uns ja die Maßstäbe dafür, können wir das Böse in jeder Gestalt meiden. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.
Ja, wie schon angekündigt, haben Sie jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen an Pfarrer Galasch zu stellen und sind schon einige Fragen auch eingegangen. Fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Mein Leben ist ein ziemliches Chaos. Soll ich wirklich dafür dankbar sein?
Ich hoffe, ich habe vorgelesen, seid dankbar in allen Dingen. Und Paulus hat sicherlich nicht erwartet, dass die Christinnen und Christen dankbar sind dafür, dass sie von der römischen Herrschaft tyrannisiert werden, dass sie verfolgt werden. Dafür müssen wir bestimmt nicht Danke sagen. Sondern wenn das Leben ein ziemliches Chaos ist, dann kann derjenige oder diejenige, der das geschrieben hat, Gott dieses Leid klagen und sagen, das tut weh, das ist traurig. Aber über all dem bitte nicht vergessen, dass Gott schon eine neue Ordnung über dieses Chaos gesetzt hat. Eine gute Ordnung, in der wir leben können und die auch dieses Chaos heilen wird. Aus dieser Perspektive raus können wir dankbar leben, auch in Schwierigkeiten. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Seid dankbar in allen Dingen, empfiehlt uns, verliere nicht aus den Augen, was Gott Gutes getan hat, was er in Christus schon geschenkt hat. Seid dankbar in allen Dingen, das ist der Wille Gottes für euch in Christus. Das sagt ja, Gott hat schon viel Gutes getan, das ist sein guter Wille für euch.
Ist noch eine sehr ähnliche Frage daran anschließend. Dankbarkeit ist dann okay, schreibt jemand, wenn es etwas zum Danken gibt. Okay, es könnte auch immer noch schlimmer sein. Also dankbar dafür sein, dass ich noch nicht tot bin oder keinen Krebs habe?
Schlimmer geht immer, das tröstet aber wenig. Nein, also ich bin dankbar für die Hoffnung, die ich habe, dass Gott es neu machen wird, dass es verändern wird. Und ich bin dankbar für die Zeichen, die ich erkennen kann. Deswegen ruft uns der Predigtext ja auch auf, prüft alles. Guckt doch nach, was da ist. Da ist ganz viel Schlimmes und Chaos und Entsetzliches. Aber da gibt es auch schon Zeichen dafür, dass Gott uns verwandelt und erneuert. Und wenn wir diese Zeichen ernst nehmen, dann können wir Gott auch Danke sagen. Das ist so ein bisschen die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und wir Christinnen und Christen wissen, Gott schenkt voll ein. Das ist nicht nur halb voll. Da ist etwas, was er vollkommen erfüllt. Er ist nur noch beim Eingießen gerade.
Wenn jemand anderes schreibt, prüfet und behaltet das Beste. Was tun oder wie umgehen mit den Menschen, die immer der Meinung sind, dass sie immer nur Schlechtes erleben? Wie können wir die trösten?
Blickrichtung ändern. Natürlich gibt es immer viel zu kritisieren und schlecht zu machen und oder auch wirklich Schlechtes, wo wir sagen müssen, das tut weh und das ist doof und das schmerzt. Aber heute Morgen sind wir aufgerufen, darüber nicht aus den Augen zu verlieren, das Gute, das große Pluszeichen, was vor unserem ganzen Leben steht.
Es geht nochmal um prüfet und behaltet das Beste. Von Karl-Heinz Menges ist die Frage, wie erkenne ich das Beste?
Jesus ist mal angesprochen worden, guter Mann, und dann hat er geantwortet, was nennst du mich guter Mann, nur Gott ist gut. Also war die Rede eigentlich schon ganz richtig. Das Gute ist das, was von Gott kommt, was zu Gott passt. Und Gott erklärt ja seinen Willen, Gott gibt uns einen Maßstab für unsere Prüfung. Prüft alles, ermahnt uns Paulus auch, weil er weiß, wir können das prüfen, weil Gott uns einen Maßstab gibt in der Heiligen Schrift mit den guten Worten, die er für uns hat. Und das, was zu Gott passt, das ist das Gute. Und das dürfen wir behalten. Und das wird uns keiner nehmen.
Eine Frage zu einem anderen Thema von Gunhild. Wie ließe sich das prophetische Reden in den Gottesdienst integrieren?
Prophetisch reden wir immer da, wo wir von der kommenden Herrlichkeit und von der Wirklichkeit Gottes sprechen. Prophetisches Reden muss nicht Dinge im Einzelnen voraussagen, was in der nächsten halben Stunde oder im nächsten halben Jahr oder in den nächsten 5 Jahren in Griesheim passiert. Auch da mag es Visionen und Ideen geben, aber prophetisches Reden ist immer da, wo Menschen von der Wirklichkeit der Herrschaft Gottes sprechen und die ansagen. Und das geschieht in dieser Gemeinde und das geschieht auch oft in christlichen Kirchen. Prophetisches Reden ist nicht bloß, wenn jemand Ereignisse voraussagt, sondern prophetische Rede ist die Rede von der Herrschaft Gottes.
Ja, es sind noch einige andere Fragen. Hier hat jemand geschrieben, sollten wir Christen auch heute wie Paulus mehr in Frage stellen und verändern?
Auch heute wie Paulus, das ist eine gute Frage. Wenn wir heute das Gleiche täten, wie Paulus damals tat, täten wir nicht das Gleiche, was Paulus getan hat, weil sich die Welt vollkommen geändert hat. Aber wir können nach den gleichen Maßstäben handeln wie Paulus. Und dazu gehört auch, dass wir die bestehende Ordnung in Frage stellen, denn die ist nicht immer gut. Auch hier dürfen wir prüfen, was passt eigentlich zur Herrschaft Gottes und wo sind wir noch von der Herrschaft Gottes weit entfernt. Nochmal die Frage.
Entschuldigung, die ist jetzt weg.
Ach, die ist weg. Hatte ich sie denn beantwortet? Was war so dein Gefühl? Passte das, was ich gesagt habe, zu der Frage?
Es sind jetzt auch viele, die sich wiederholen. Ich merke es jetzt.
Dann habe ich ja noch einen Schuss frei. Ja.
Einfach als Abschluss noch eine letzte. Mir geht es gut. Vieles ist aber selbstverständlich geworden. Wie bekomme ich eine dankbarere Haltung?
Ja, genau so. Feststellen, es geht mir gut. Und für das Selbstverständliche kann man ja auch danken. Bei uns zu Hause funktioniert auch vieles ganz gut. Und das ist ja nicht ein Grund für mich dann zu sagen, selbstverständlich, sondern da kann ich doch immer noch sagen, Dankeschön oder das ist nett und darüber freue ich mich. Und das nicht aus dem Blick verlieren. Ja. Und deswegen gibt es ja auch Gottesdienste wie den heute Morgen, um uns daran zu erinnern. Die Frage ist jetzt auch weg. Ne?
An das Danken erinnern. Ja, genau. Ja. Das Danken erinnern und das Danken in den vielleicht auch selbstverständlichen Dingen.
Ja, so, genau. Ja. Denn die selbstverständlichen Dinge sind ja auch Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich ganz froh bin, dass das die letzte Frage war.
Ich denke auch,